ARD. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zum Medienmagazin. Den Originalton, den Eingangsoton spare ich mir gleich auf für das Thema Bundesliga. Ansonsten haben wir auch das Thema noch tschechischer Rundfunk. Der öffentliche rechtliche Rundfunk in unserem Nachbarland ist unter Druck. Und dann hat YouTube Bilanz gezogen. Und das natürlich wie immer vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Tor des Monats.
Wo können Fans solche Tore künftig im Fernsehen sehen? Die Deutsche Fußballliga hat die Medienrechte für die Bundesliga und die zweite Liga jetzt neu vergeben.
Ich freue mich sehr und die ganze ARD freut sich, dass wir die Menschen auch in Zukunft in den nächsten Jahren umfassend und zeitnah über alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga werden informieren können.
Das aktuelle Sportstudio wird auch in den kommenden 4 Saisons Berichte aus der ersten und zweiten Liga zeigen.
Änderungen gibt es für Pay-TV-Kunden. Die Bundesliga-Live-Konferenz am Samstagnachmittag wird ab nächsten Sommer beim Streamingdienst DAZN zu sehen sein, genauso wie die Sonntagspartien.
Ab 23 Uhr im Fernsehen, im Livestream schon um 22.30 Uhr. Zudem gibt es ab Montag 0 Uhr Zusammenfassungen von allen Spielen in der ZDF-Mediathek.
Der Bezahlsender Sky hingegen zeigt die Einzelspiele am Freitag und Samstag inklusive des Topspiels am Samstagabend.
Die Zusammenfassung der Spiele gibt es aber weiterhin auch im Ersten.
Kein Bundesliga-Samstag ohne Sportschau.
Tor.
Tja, können Sie wiederholen bitte an den Endgeräten? Wer zeigt jetzt nun was? Ich glaube, die Zeit der Übersichtlichkeit ist längst vorbei, aber...
Wir sollten uns jetzt mal für ein paar Stunden freuen. Die nächsten Enttäuschungen kommen spätestens am Spieltag wieder, für den einen oder anderen. Aber wir sollten uns heute einfach mal freuen.
Die Deutsche Fußballliga freut sich da über 1,12 Milliarden Euro. Das kann man auch wirklich nachvollziehen. Das war eben der DFL-Sprecher Hans-Joachim Watzke. Und jetzt bin ich verbunden mit jemandem, der sich vielleicht auch freut. Tim Brockmeier, Sportjournalist vom Hessischen Rundfunk. Oder freuen Sie sich nicht, dass es weitergeht?
Also grundsätzlich freue ich mich, immer wieder Bundesliga sehen zu können, und als Reporter, der auch in den Stadien unterwegs ist, im Hörfunk, auch im Fernsehen für die ARD, freue ich mich natürlich, dass wir im Radio wie auch mit der Sportschau im Fernsehen da weiterhin berichten dürfen. Na klar, es ist alle 4 Jahre, vor allen Dingen für Reporter, auch immer eine sehr spannende Zeit, bis klar ist, wer was zeigen darf.
Nun darf die ARD, kann ich das so richtig zusammenfassen, erstmal so weitermachen wie bisher, oder muss man sich da neue Sendeplätze merken?
Nee, das ist ziemlich genau so zu sagen. Die ARD darf, bis auf eine kleine Ausnahme, da geht es aber um die Social-Media-Rechte, also die Verbreitung von den Bundesliga-Bildern, zum Beispiel bei Instagram oder auch TikTok, bisher genauso weitermachen wie bisher. Also die Sportschau zeigt am Samstagabend die Zusammenfassung der Samstags-Nachmittagsspiele, genauso wie des Freitagsspiels. Und auch Sonntag wird es eine Sportschau geben, die bisher immer in den dritten Programmen lief. Vielleicht bleibt sie auch da, das werden die Sender entscheiden, wo es die Zusammenfassung der Sonntagsspiele geben wird. Und wenn wir auf den Hörfunk gucken, dann gibt es die gute alte Bundesliga-Konferenz im Radio genauso weiterhin wie das Online-Angebot, also über die Sportschau-App oder sportschau.de, wo man jedes einzelne Spiel live und in voller Länge der ersten und zweiten Liga hören kann oder in der ersten Liga sogar, in beiden, in der ersten und der zweiten Liga in einer Konferenz.
Aber bei den kommerziellen Anbietern gab es einen Wechsel. Vielleicht können Sie den mal richtig plastisch nochmal deutlich machen. Jetzt in meiner kleinen Collage war das ja eher verwirrend.
Also es bleibt zunächst mal bei den beiden Anbietern, die die Fußballfans bisher auch kennen, nämlich DAZN und Sky.
Also man muss sich jetzt nicht noch ein extra Abo kaufen, mit anderen Worten, sondern man kann weiter...
Wenn man schon zwei hat, dann muss man sich nicht noch ein extra Abo kaufen. Aber man muss sich eben, um alles sehen zu können, weiterhin zwei leisten und leisten können. Das haben viele in der Vergangenheit nicht mehr gemacht. Und im Grunde hat sich, ja, also die Verteilung hat sich ein bisschen geändert. Bisher lief beispielsweise das Freitagsspiel bei DAZN, das ist jetzt zu Sky gegangen. Und am Samstagnachmittag die Konferenz, eine Erfindung von dem Sky-Vorgänger Premiere, ist eben nicht mehr jetzt bei Sky zu sehen, sondern ist zu DAZN gegangen. Dafür hat Sky nach wie vor die Einzelspiele am Samstagnachmittag, hat das Topspiel am Samstagabend, das war bisher auch immer so, genauso wie es bisher und auch weiterhin so sein wird, dass die Sonntagsspiele einzeln bei DAZN zu sehen sein werden.
Und dieses ganze Wirrnis, es hat ja eine Ursache, ne? Die Deutsche Fußballliga möchte möglichst viel Geld einspielen.
Und da war es früher so, dass man die Cash-Cow, ich sag mal, höchstens zweimal geschlachtet hat. Und jetzt filetiert man und vergibt die Medienrechte in verschiedene Kanäle, weil auch, ich sag mal, die Mediennutzung vielfältiger geworden ist. Aber diese Unart, Audiorechte zu vergeben, die hatte schon damals Fritz Pleitgen als WDR-Intendant. Der Westdeutsche Rundfunk ist klassischerweise immer der sogenannte Sportintendant, der an der Macht ist und gibt seine Kommentare. Nicht verstanden. Fritz Pleitgen hat gesagt, die originäre Leistung bei einer Audiowiedergabe eines Fußballspiels liegt eindeutig beim Reporter. Und wenn man jetzt nur die Bundesliga übertragen würde ohne Reporter, wäre das ziemlich trostlos. Sehen Sie das ähnlich?
Ja, das ist eine philosophische und am Ende auch eine medienrechtliche Frage. Ich glaube, da könnte man sich eingehend drüber streiten. Ich müsste jetzt nochmal exakt in die Ausschreibung der Audiorechte schauen, ob es da wirklich um die Frage geht der Erbringung der Leistung. Ich glaube, am Ende verkauft die DFL, wenn man so will, nur den Zugang für Reporter in die Stadien.
Genau, ja, ja, das Hausrecht haben die, na klar.
Das die Erlaubnis vor Ort zu sein, denn ohne das wiederum könnte natürlich auch kein Reporter, ne? Vom Fernseher vielleicht, aber das ist nicht das Gleiche, wie wenn man eben im Stadion sitzt und sehr viel mehr als nur das Fernsehbild sieht und über den Tellerrand hinaus beobachten kann, auch eine Atmosphäre übertragen kann. Das ist ja eigentlich das Wesen dieser Live-Reportage. Also das würde nicht gelingen, ohne im Stadion zu sein, und insofern wird die DFL, die diese Ausschreibungspakete immer sehr genau abstimmen muss mit dem Kartellamt, also die macht da auch nicht, was sie will, glaube ich, schon sehr rechtssicher ausgeschrieben haben, sodass wir uns da leider nicht drüber hinwegsetzen könnten, selbst wenn wir es wollten.
Reportern am Fernsehgerät hatte damals das Fußballradio 9011 abgelehnt. Die hatten die Rechte damals an Amazon verloren und haben dann gesagt, dann ist das Projekt Fußballradio kommerziell gestorben. Glücklicherweise gibt es die Bundesliga-Live-Konferenz immer noch. Das ist also in Ordnung. Aber hören wir mal, ich sagte ja, der Sportintendant liegt traditionell beim Westdeutschen Rundfunk, was Tom Buro zum Ausgang dieses Bieterstreits gesagt hat.
Wir haben das Ganze zu annehmbaren, angemessenen Konditionen hinbekommen.
Ja, mehr war da nicht zu hören. Das hat wahrscheinlich den Grund, dass so eine Sportrechtevergabe eben dann doch beim Preis sehr intransparent ist. Aber wie läuft das eigentlich ab? Was wissen Sie darüber? Wer entscheidet wirklich, was wer bekommt? Ist das so wie beim Papst so ein großes Zusammentreffen von Menschen, oder ist das nur ein Einzelner?
Also tatsächlich ist der Kreis, der diese Rechteausschreibung vorbereitet und auch wo dann die Gebote der einzelnen Sender oder Pay-TV-Anbieter eingehen, sehr klein. Das ist eine kleine Arbeitsgruppe, die alle 4 Jahre gebildet wird bei der DFL. Aber die Ausschreibung beginnt schon deutlich vorher. Die DFL überlegt sich, was in welchen Paketen wollen wir welche Spiele anbieten. Es waren auch diesmal wieder weit über 10 Pakete, die ersteigert werden konnten. Und das erfolgt wirklich in sehr enger Abstimmung mit dem Kartellamt. Die DFL kann sich da auch gar nicht leisten, irgendwas zu mauscheln, weil natürlich die Aufmerksamkeit so riesengroß ist und das so öffentlich wirksam ist für die vielen Fußballfans in Deutschland, die genau hingucken, wo wird was wann zu sehen sein, wer hat welche Rechte bekommen, dass es sich da die Deutsche Fußballliga nicht erlauben kann, irgendwas zu verschieben. Und wie gesagt, es wird sehr, sehr eng und sehr, sehr transparent mit dem Kartellamt abgestimmt und immer wieder vorgelegt, was man vorhat und was man ausschreiben will. So, dann liegen die Pakete vor, die werden an Interessenten, die sich vorher registrieren müssen. Also gehen wir mal von der ARD aus. Die ARD muss im Vorfeld dann anmelden, wenn der Bieterprozess beginnt. Hey, wir haben Interesse. Dann bekommt die ARD die Ausschreibung zugeschickt. Da steht genau drin, welche Pakete es gibt. Und dann kann sich die ARD überlegen, auf welches Paket sie bieten möchte. Beispielsweise eben das, was ihr dann ermöglicht, in der Sportschau-Zusammenfassung der Samstagsspiele zu zeigen. Daraufhin gibt die ARD ein Gebot ab an die DFL, an diese Arbeitsgruppe. Und dann gibt es ein paar Kriterien, inwieweit dieses Gebot dann sofort genommen werden kann von der Deutschen Fußballliga, beispielsweise wenn es 20% über allen anderen Geboten liegt oder vielleicht auch nur ein einziges Gebot überhaupt eingegangen ist. So, und am Ende liegen dann ganz viele Gebote vor und dann bekommt immer der am meisten geboten hat, den Zuschlag. Das sind die Regeln, das ist aber auch das Interesse der DFL, die wollen vor allen Dingen Geld einnehmen, und am Ende entscheidet dann das Präsidium, an wen sie, das DFL-Präsidium, an wen sie das rechte Paket vergibt, und die sogenannte Mitgliederversammlung, das ist das, was am Donnerstag passiert ist, also die Vertreter der 36 Profiklubs kommen dann nochmal zusammen, die segnet das dann formal ab, aber es ist in der Regel so, dass wenn das Präsidium eine Entscheidung getroffen hat, dass dann die Vertreter der 36 Profiklubs das auch trägt oder die Entscheidung tragen und entsprechend ist es auch am Donnerstag passiert.
Und dann freut sich die DFL und der Normalbürger, die Bürgerin, ja, müssen dann bezahlen, was früher mit dem Rundfunkbeitrag, mit der Rundfunkgebühr schon abgegolten war. Aber das ist dann eben möglicherweise die Marktwirtschaft und man wird sicherlich ganz genau drauf gucken, wie sich das entwickelt, weil Fußball ist nun mal Volkssport Nummer 1 in Deutschland und viele Ministerpräsidenten haben sich schon mal öffentlich geäußert, dass das auch zumindest im frei empfangbaren Rundfunk bleiben muss bei wichtigen, ganz wichtigen Geschehnissen. Mhm. Tim Brockmeier, ich bedanke mich, freue mich natürlich jetzt an der Stelle, dass die ARD weiter diese klassische Bundesliga-Fußball-Übertragungskonferenzschaltung weitermachen darf, die es auch in der DDR unter Oberliga-Fußball gab. Also ein uraltes, in dem über 101 Jahre alten Medium Radio, dass das nicht kaputt zu kriegen ist und dass die Leute immer noch gespannt sind, jeden Samstag auch die Arena zu hören vor dem Medienmagazin. Mhm. Vielen Dank, Tim.
Sehr gerne, vielen Dank auch.
Wenn Hörfunk und Fernsehen mit öffentlichen Geldern finanziert wird, will der Staat ja mitreden. Das darf er in Deutschland und muss es zum Beispiel bei der Struktur, beim Ausmaß der Programme, jedoch in der Regel nicht beim Inhalt der Sendung. Soweit so normal. Was ist jedoch, wenn sich politische Konstellationen verändern? Das kann man sehr schön im Ausland beobachten. Der französische Präsident Macron regelte die Finanzierung über ein Steuermodell neu. Und in der Slowakei erfand Robert Fico den slowakischen Rundfunk komplett neu, mit der Sorge, dass die programmliche Staatsferne nun nicht mehr garantiert ist. Wenn sie garantiert war. In Tschechien könnte eine ähnliche Entwicklung folgen. Ich konnte darüber in einem Schaltgespräch mit meiner Kollegin vom Deutschlandradio, Marianne Alweis, im ARD-Studio in Prag mich austauschen und sie fragen, welche Parallelen es denn zwischen Slowakei und Tschechien überhaupt gibt.
Da gibt es sehr viele Parallelen und zwar sowohl zeitlich als auch inhaltlich, vor allem inhaltlich natürlich. In der Slowakei, da hat die rechtsnationale Kulturministerin Martina Šimkovičová im Frühjahr angekündigt, dass sie den öffentlich-rechtlichen Sender des Landes komplett schließen und dann unter mehr staatlicher Kontrolle neu gründen will. Und am Tag dieser Parlamentsdebatte in Bratislava in der Slowakei, da ist in Prag in Tschechien der konservative Kulturminister des Landes vor die Presse getreten. Die Rolle der öffentlich-rechtlichen Medien wird zurzeit grundsätzlich in Frage gestellt. Es wird mit Verstaatlichung gedroht, so Martin Baxa von den Bürgerdemokraten. Aber wir sind überzeugt, dass diese Medien Säulen einer freien und demokratischen Gesellschaft sind. Daher müssen wir ihre Widerstandsfähigkeit stärken und ihre Unabhängigkeit schützen. Und dazu will die Mitte-Rechts-Regierung in Prag die Rundfunkgebühren anheben. Radio und Fernsehen in Tschechien gelten seit langem als chronisch unterfinanziert. In Wirklichkeit bedeutet die Erhöhung nur, dass ein riesiges Loch im Haushalt gestopft wird. Das sagt der Fernsehdirektor Jan Socek. Denn die Gebühr für das Fernsehen, die ist zuletzt vor fast 16 Jahren erhöht worden, auf umgerechnet rund 5,30 Euro im Monat. Und die Gebühr für das Radio vor fast 20 Jahren auf knapp 1,80 Euro. Ab Januar, so ist der Plan, da sollen die Beiträge geringfügig steigen, um insgesamt weniger als 1 Euro. Es sollen mehr Haushalte zahlen, nämlich alle, die internetfähige Endgeräte besitzen. Und auch bei Unternehmen, da soll in Zukunft die Zahl der Mitarbeitenden entscheiden. Bei einer hohen Inflation, da würden außerdem die Gebühren automatisch angepasst werden. Ein Unding nennt das der Oppositionschef Andrej Babiš. Das ist ganz einfach unverhohlene Korruption, so der frühere Premier und milliardenschwere Oligarch. Die Rentner haben keinen Inflationsausgleich bekommen und der tschechische Rundfunk, das regierungsfreundliche Anti-Babiš-Lager, das soll Millionen mehr erhalten?
Jetzt wird es ja interessant, Frau Alweis. Andrej Babiš, der hat ja eine Medienerfahrung. Welche Rolle spielt die denn?
Er wird auch der tschechische Berlusconi genannt, der Berlusconi von der Moldau. Er hat, als er in die Politik eingestiegen ist, kurz danach einen der größten tschechischen Medienverlage gekauft mit einem Drittel der tschechischen tschechischen Zuhörer oder Leserschaft, die er da erreicht hat. Vor einem Jahr musste er diesen Verlag wieder verkaufen, denn sonst hätte er nach einem neuen Gesetz der jetzigen Regierung zu den Interessenkonflikten in der Politik eben aus der Politik aussteigen müssen. Da hat er sich dann entschieden, lieber auf seine Medien zu verzichten, denn allen Vorhersagen nach wird Babiš wieder die nächste Regierung anführen können. Er liegt in allen Umfragen vorn und kann sich Stand jetzt sogar aussuchen, mit welcher rechten oder linken Kraft er dann letztlich regieren möchte.
Also hat man dann italienische Verhältnisse bei Ihnen in Prag?
Italien ist immer wieder ins Spiel gebracht worden in Tschechien, solange Babiš regiert hat. Da hat ihm dieser Verlag gehört, aber er hat ihn ausgelagert in einen Treuhandfonds. Aber natürlich hat er ihn trotzdem immer noch gelenkt oder kontrolliert. Da ist plötzlich in Boulevardblättern waren ständig Home-Stories von ihm. Da waren im privaten Radio kritische Geschichten über die Opposition damals, obwohl sonst eigentlich gar keine Politik gebracht wurde. Also er hatte einen enormen Einfluss auf diesen Medienverlag und den hat er auch wirklich genutzt, auch in der Politik. Es gab auch Berichte, dass er zum Teil auch direkt eingegriffen hat in die Berichterstattung, zum Beispiel von seinen Zeitungen, die ihm auch gehört haben.
Aber was ist das Ziel, das politische Ziel von Herrn Babiš?
Andrej Babiš will die nächste Regierung ganz klar wieder anführen und sein Ziel ist auch, dass er den öffentlich-rechtlichen Rundfunk davor vielleicht noch oder spätestens dann unter seine Kontrolle bringt. Denn die bringen schon auch sehr viele kritische Sendungen im Radio und im Fernsehen, die politische Skandale aufdecken von allen Seiten natürlich, aber eben auch speziell von einem Oligarchen und so umtriebigen Populisten wie Babiš oder auch wie den Rechtsextremen hier im Lande. Und da hat Babiš vorgeschlagen, dass man entweder das Budget ganz stark streicht oder dass das direkt aus dem Staatshaushalt kommen soll. Das wäre dann wieder das Vorbild Slowakei. Babiš stammt auch aus der Slowakei, hat die dortige Fico-Regierung unterstützt im Wahlkampf. Und Fico dort, nachdem er an die Regierung gekommen ist vor etwas mehr als einem Jahr, der hat dann auch diese Staatsfinanzierung für das öffentlich-rechtliche Radio und Fernsehen, als er ins Amt gekommen ist, sofort gestrichen, bevor er dann komplett den Rundfunk hat schließen und neu gründen lassen. Das meint auch der Deutschlandkenner und Journalist Robert Schuster.
Der Versuch, eben das wichtigste Medienunternehmen des Landes, das Fernsehen irgendwie unter Kontrolle zu bekommen oder zumindest dafür zu sorgen, dass das nicht a priori gegen die eigenen Positionen geht, das ist schon das Ziel von Babiš.
Die Parlamentswahl in Tschechien in einem Jahr, die dürfte Babiš also klar gewinnen. Und davor wollte die jetzige Regierung Fakten schaffen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor mehr politischer Kontrolle schützen. Im Herbst war auch eine Einigung in sich. Da hat das Fernsehen eine Flaggschiff-Sendung, 168 Stunden heißt die, abgesetzt mit kritischen Berichten, politischer Satire. Doch es kam dann anders. Das hat Philipp Nerath erklärt, der Auslandschef des Rundfunks.
Privat-Rundfunksender, die fingen mit einer Kampagne gegen den tschechischen Rundfunk an, in der sie ihre Hörer aufforderten, an ihre Abgeordneten zu appellieren, die Novelle nicht zu unterstützen.
Was wird denn dann möglicherweise vom tschechischen Rundfunk und Fernsehen wegradiert? Auf was werden sich die Tschechinnen und Tschechen da möglicherweise einstellen müssen?
Also das Radio und Fernsehen in Tschechien, die machen wirklich ein komplettes Vollprogramm, das sich sehen lassen kann. Die sind immer die vertrauenswürdigsten Medien in allen Umfragen mit hochwertiger Berichterstattung, mit relativ wenigen Mitteln eben. Aber sie haben das Fernsehen zum Beispiel 6 Programme, ähnlich wie ARD und ZDF, das erste, zweite, Sport, Kinder, Kulturprogramm, einen News-Sender und auch der tschechische Rundfunk, der hat ein ganz volles Programm mit langen Formaten auch, mit vielen digitalen Angeboten, die hier schon längst im Netz waren, als wir da gerade erst darüber diskutiert haben. Und der tschechische Rundfunk insbesondere hat eine ganz lange Tradition, die zweitälteste, was regelmäßige Sendungen betrifft, direkt nach der BBC und ist auch wirklich eine Art nationales Symbol, wenn man so will, weil sie immer wieder Widerstand geleistet haben, zum Beispiel auch gegen die nationalsozialistische Besatzung oder dann auch gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings. Also da steht wirklich auch ein Radioprogramm, ein Fernsehprogramm zur Debatte, das eine ganz wichtige publizistische, aber auch eine ganz wichtige nationale Bedeutung in Tschechien hat.
Das klingt alles wie ein Déjà-vu, als hätte ich das schon mal in der Sendung gehabt. Natürlich beim slowakischen Rundfunk, aber auch beim polnischen Rundfunk, beim ungarischen Rundfunk und so weiter. Demzufolge dürfte ja auch der Protest derselbe sein, mit demselben Ziel. Oder hat man inzwischen gelernt und weiß, so eine Entwicklung dann möglicherweise zu verhindern?
Es gibt viele Diskussionen und Protest von verschiedenen Seiten beziehungsweise eben auch Unterstützung für diese Mediennovelle. Im Internet, da greifen Influencer, Lobbyisten, einzelne Journalisten direkt an, auch einzelne Sendungen des öffentlich-rechtlichen Radios und Fernsehens. Aber auf der anderen Seite, da formieren sich auch die Unterstützer. Es gibt eine Petition für diese Gebührenerhöhung, für diese Medienreform. Die haben inzwischen mehr als 200 Organisationen unterschrieben, bedeutende Kultureinrichtungen wie das Nationaltheater, auch NGOs. Und trotzdem ist immer noch offen, ob diese Rundfunkreform jetzt wirklich vor dem Regierungswechsel durchkommt. Gerade ist bekannt geworden, dass die Mediennovelle doch noch einmal dieses Jahr auf die Tagesordnung zumindest kommt. Das Parlament hat nächste Woche eine Sondersitzung einberufen mit nur einem Tagesordnungspunkt. Aber es gibt ganz viele Änderungsvorschläge der Opposition, vor allem was die Ausweitung der Gebührenzahler betrifft. Da hat sie Kritik, will das begrenzen. Aber zuletzt hat auch die Regierung Änderungen ins Spiel gebracht. Und die machen das alles ganz kompliziert. Und die Frage ist wirklich, ob diese Reform nächstes Jahr überhaupt noch kommen kann. Es rechnet derzeit niemand mehr damit, dass sie wie geplant ab Januar kommen kann. Und daher rechnen jetzt Radio- und Fernsehdirektor wirklich mit massiven Sparplänen. Das Sparpaket im Fernsehen, das heißt Armageddon. Dort könnten 3 von 6 Programmen wegfallen. Und beim Radio, da geht es um ein Viertel aller Stellen, die eventuell gestrichen werden müssen.
Ich schlage vor, Sie halten uns einfach weiter auf dem Laufenden. Dann sind wir sozusagen angeschlossen an die Entwicklungen in Tschechien. Vielen Dank, Marianne Allweis in Prag. Und Gratulation nachträglich zum Deutsch-Tschechischen Journalistenpreis 2024 für Ihr Feature Grenztote am eisernen Vorhang, zähe Aufarbeitung in Tschechien. Ist noch auf der Seite vom Deutschlandfunk nachzuhören. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne. Auf Wiederhören.
The same procedure as every year. Jahresrückblick in allen Medien. Auch die weltgrößte Video-on-Demand-Plattform macht das inzwischen, nämlich YouTube. Erstmals bezieht YouTube auch die Top-Trending-Topics im Jahresrückblick 2024 mit ein. Die wichtigsten kulturellen Momente des Jahres auf der Plattform. Zu den populärsten Themen gehören Games wie Brawl Stars über sportliche Ereignisse des Jahres bis hin zu politischen Themen wie die US-Wahl. Der YouTuber Rob Bubble vergibt inzwischen in seinen Kanälen Web-Video-Preise, einen Negativpreis rückblickend kritisch auf das YouTube-Jahr. Mit ihm konnte ich am Rande eines Pressegesprächs bei YouTube Deutschland sprechen, aber auch mit dem erfolgreichsten deutschen Creator.
Mein Name ist Alexander Prinz.
Das ist er nicht, pardon.
Hey, ich bin Jonas und auf meinem Kanal findest du alles zu Mobile Gaming und Brawl Stars.
Junge, Junge.
Ich bin Jonas, ich bin 24 Jahre alt und ich stelle Gaming-Videos ins Internet. Ja, auf YouTube.
Ja. Gaming-Videos ins Internet stellen heißt, du zockst den ganzen Tag, filmst dich dabei. Auf dem großen Screen sieht man dann das Spiel und dann hast du so ein kleines Picture-in-Picture, wo du zu sehen bist. Oder wie muss man sich das vorstellen für die, die dich noch nie gesehen haben?
Also ich spiele an sich eigentlich gar nicht mal so viel. Es ist eigentlich eher, dass ich wie so eine... Ich versuche halt einfach die besten Inhalte zum Spiel zu finden. Also ich lade mir Experten ein oder ich suche nach Updates zum Spiel. Und an sich spiele ich nur wenige Stunden die Woche tatsächlich, sondern nehme halt eher dann, suche nach Ideen, suche nach der Vermarktung dafür und versuche die dann optimal aufzunehmen. Mhm. Genau.
Ja. Du klingst noch sehr jung. Du machst das seit 2016. Wie alt warst du damals?
Ich habe mit 16 angefangen tatsächlich, genau, also da war ich noch in der Schule.
Und wie bist du auf die Idee gekommen zu denken, dass wenn du spielst, andere Leute zugucken sollten?
Ich war damals einer der besten, also einer der höchsten Spieler in dem Spiel, das ich damals gespielt habe. Und dann dachte ich mir, unterhaltsam bin ich nicht, habe ich mir gedacht. Eigentlich interessiert sich dafür keiner, aber ich kann noch dann ein bisschen zeigen, wie ich spiele. Und das hat dann ganz gut funktioniert, genau.
Besteht der Reiz, wenn man dir zuguckt, daran, dass du Tricks verrätst? Also wie sich irgendwie, ich sag mal jetzt so spontan, irgendwelche Türen öffnen, irgendwelche Minen versteckt sind, Drachen von der Seite kommen, die man sonst vielleicht mit Leben bezahlen müsste, wenn man das ohne dich spielen würde?
Ursprünglich ja. Also es ist ein 1-gegen-1 Spiel gewesen, das ich ursprünglich gespielt habe. Heutzutage bin ich nicht mehr so gut in einem neuen Spiel. Also ich bin tatsächlich jetzt eher Richtung, dass ich die guten Leute einlade meistens oder halt eher nach Tipps oder Updates ja, Hinweise gebe.
Nun bist du ja nicht der Einzige, der auf diesem Markt unterwegs ist. Auch bei Twitch, das ist ja die eigentliche Gamer-Plattform, gibt es also für mich unüberschaubare Typen quasi, die auf sehr unterhaltsame, teilweise auf radikale, teilweise auf sehr einfühlsame Art Spiele vorstellen. Was ist jetzt genau der Kick bei dieser Sache? Ist es, dass man gesehen wird?
Oder ist es das Geld, was du mittlerweile da mit verdienst?
Also ursprünglich habe ich nichts verdient damit. Mhm. Die ersten 2 Jahre habe ich Verlust gemacht. Das war ein Hobby einfach nur. Und ich habe auch niemals gedacht, dass ich da irgendwann hinkommen würde. Der Reiz ist wirklich einfach, dass man Leute erreicht und begeistert tatsächlich. Also es ist einfach sehr schön zu sehen, wie begeistert auch einen die Leute empfangen und wie sehr sie einem sagen, wie toll sie das finden, was man macht. Und einfach halt ein bisschen Freude in den Alltag bringen, sage ich mal, gerade halt für Kinder. Gerade auch in schweren Zeiten bei vielen, kriegt man auch sehr viele Kommentare. Genau, das ist eigentlich so der Antrieb.
Also, kannst du da mal ein Beispiel nennen?
Das Spiel ist, kann man im Team spielen, was ja auch schon mal sehr schön ist, was ich aktuell bringe. Und kann als Team zusammen gegen ein anderes Team praktisch kämpfen. Das Ganze sehr spielerisch gestaltet, also hat jetzt nichts irgendwie mit Shootern oder so zu tun, sondern halt total bunt. Die werfen dann Kakteen zum Beispiel, sowas halt eher. Genau, und das Schöne ist halt dabei, dass man das auf dem Handy direkt spielen kann. Und dann kriege ich halt sehr viele Kommentare, gerade von dem Opa, der damit seinen Enkeln spielen kann und die da erreichen kann, was mit anderen Spielen ja niemals möglich wäre, weil die auch viel zu komplex sind. Und die dann zusammen meine Videos verfolgen und da ganz viel Spaß haben. Sowas zum Beispiel, ja.
Nun kann ich mir vorstellen, als du 16 warst, damit angefangen hast, hast du noch nicht im Blick gehabt, dass das mal ein Beruf wird oder zumindest eine professionelle Tätigkeit. Auf welches Ziel hattest du denn eigentlich zugesteuert? Was wolltest du mal werden?
Ich hatte mich sehr auch ins Abitur reingehangen, weil ich auch eine gute Note gebraucht habe. Ich wollte Wirtschaftsmathematik in Mannheim studieren und ich bin sehr begeistert, was Zahlen angeht. Ich habe ein sehr gutes Zahlenverständnis, also irgendwas mit angewandter Mathematik wäre ich gegangen, was ich aber auch sehr gut wieder bei YouTube natürlich auch gebrauchen kann bei vielen Punkten.
Wenn du Lust auf weitere Videos hast, lass gerne ein Abo da und viel Spaß mit meinem Content.
Wenn man einen erfolgreichen Kanal auf YouTube hat, dann bekommt man gerne mal solche E-Mails. Hey Rob Bubble, ich liebe es, einen anderen deutschen YouTube-Schöpfer zu sehen. Ich komme aus Berlin. Mhm. Ich suche Schöpfer, um eines unserer Kundenspiele gegen Bezahlung zu spielen. Wir haben angefangen, mit Nutaco-Spielen zu arbeiten. Sie können auf YouTube nach Nutaco suchen, zum Beispiel nach Videos. Was mache ich denn heute nur auf YouTube? Ach, ich weiß, vielleicht Videos?
Mein Name ist Robin Blase. Ich bin Creator, wie man schön sagt. Influencer wäre der neudeutsche Begriff. Und mache das schon sehr, sehr lange, insbesondere auf YouTube. Und mein Content ist vielseitig, würde ich sagen. Ich würde beschreiben, dass ich die Themen untersuche und behandle und mich darüber aufrege, die mich gerade persönlich interessieren. Also das ist mal Politik, das ist aber auch ganz viel die Social-Media-Welt als Ganzes. Kollegen und Kolleginnen auf YouTube, die Mist gebaut haben. Das ist eine bunte Mischung aus einfach den Themen, die mich persönlich beschäftigen.
Das hast du ja nicht immer gemacht. Es gab ein Leben davor, gleich aus der Schule in diesen Bereich hinein.
Ich bin einer der wenigen, da gab es kein Leben davor. Mein YouTube-Kanal wird tatsächlich am 9. Dezember, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in wenigen Tagen, 18 Jahre alt. Also ich habe mit 14 mit YouTube angefangen, mit Podcasts damals auch schon. Und das begleitet mich jetzt, ich glaube, mehr als die Hälfte meines Lebens, ja.
Das war die Zeit, als der Begriff Web 2.0 gerade aktiv war. Da kostete aber noch ein guter Computer, mit dem man schneiden konnte und der nach einer Stunde dann leer war und weil er so blies, wie verrückt, 4.000 Euro oder so. Wieso hast du dich für diesen Bereich interessiert? Bist du Vermögen gewesen oder wie lief das?
Das lag tatsächlich an meinem Stiefvater, der damals Radiojournalist beim Deutschlandfunk war. Und dadurch hatten wir das ganze Radio-Equipment und PC und all diese Dinge zu Hause, weil es einfach sein Arbeitsgerät war. Und ich habe dann einfach so aus Interesse, weil sein Thema waren auch Videospiele teilweise, einfach das quasi mitgemacht, weil ich es einfach cool fand. Es war auch irgendwie so gutes so Stiefvater-Sohn-Bonding. Und so bin ich da reingerutscht, dass ich mich damit einfach hobbymäßig mich dafür interessiert habe. Und als es dann die Optionen gab mit irgendwie YouTube und Podcasts, die dann so aufkamen, quasi selber das zu machen, was er auch gemacht hat, habe ich die Gelegenheit dann einfach direkt ergriffen. Und das war einfach mein Hobby.
Kannst du dich noch an dein eigenes erstes Portfolio an Themen erinnern?
Also es war tatsächlich am Anfang Gaming. Und das lief auch damals schon ganz okay. Ist aber nicht irgendwas gewesen, mit dem man damals große Reichweiten erzeugt hätte. Also generell die Plattform YouTube war damals noch so neu, dass es, glaube ich, eher so ein Nischenthema war. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es dann schon so langsam erste Leute wie Cold Mirror und die Außenseiter, die kamen dann so langsam auf. Aber es war auch viel zu dem Zeitpunkt noch internationaler Content, so Smosh. So Leute, die auch heute immer noch da sind, aber die so ganz am Anfang von YouTube so ihre 100.000 Views hatten und damit waren sie dadurch halt die Größten auf der Plattform.
Es war auch noch die Zeit, glaube ich, als man noch nicht so mit Flatrates versorgt war, wo man auch Angst hatte, wenn das über 3 Minuten ging, das Video, dass man damit sein Budget sprengte. Okay, also Gaming, haben wir gerade von gehört, funktioniert heute super. Mittlerweile auch durch Twitch wahrscheinlich populär gespielt. Was ist nun dein großes Interesse daran, gerade diese YouTube-Welt zu beobachten und dann auch so einen alternativen Preis rauszugeben?
Also bei mir diese Szene einfach sehr am Herzen, weil ich das seit 18 Jahren jetzt inzwischen irgendwie mich selber als Teil davon sehe und sie dadurch auch lieben gelernt habe. Also lieben gelernt habe einfach durch die Möglichkeiten, die sie mir persönlich geboten hat, aber auch als Konsument. Also ich habe ja, wenn ich mit YouTube angefangen, weil ich YouTuber werden wollte, das gab es damals gar nicht. Ich habe mit YouTube angefangen, weil ich Zuschauer war, so wie alle anderen auch. Aber als Zuschauer hat man halt auch was hochgeladen. Das war jetzt so eine ganz andere Zeit, so User-Generated Content. Und
naja, YouTube heißt ja eigentlich dein Sender, ne? Also man wurde ja geradezu aufgefordert von den Erfindern, den Content hochzuladen. Ursprünglich mal die Idee war, dass sich Freunde wiederum irgendwelchen Videocontent hinher schicken. Guck mal hier, das habe ich gemacht, ne?
Auf jeden Fall. Also es sind auch Videoantworten damals noch, dass man quasi mit Videos auf die Videos anderer Leute geantwortet hat. Das war wirklich ein Konversationstool, eine Community. Und so aus dieser Zeit komme ich. Und ich glaube, diese Liebe für Social Media generell, inzwischen nicht nur YouTube, die habe ich auch nicht verloren. Und deswegen ist es mir aber auch super wichtig, dass gerade so mit dem Wachstum dieser Szene und den Möglichkeiten, auch den finanziellen Möglichkeiten, auch der Macht, die inzwischen damit einhergeht, so Leute, die Reichweite haben, gerade bei Jüngeren, wie einflussreich diese Menschen geworden sind, dass es auch aus dieser Szene heraus Leute gibt, die sagen, es gibt aber auch Grenzen und es gibt eine Verantwortung, die wir haben und es gibt Dinge, die sind toll und es gibt Dinge, die sind aber auch nicht so toll. Und dass da so ein bisschen auch selbstironisch, aber auch sozusagen mit der notwendigen Kritik da drauf geguckt wird und gesagt wird, manche Sachen wollen wir als Szene aber auch nicht in dieser Szene haben, weil sie uns auch schaden. Also die schaden uns finanziell, die schaden uns in der Aufmerksamkeit, die schaden uns im Ruf. So ist bis heute so, wenn man irgendjemandem sagt, so ich bin YouTuber oder ich bin TikToker oder ich bin Influencer, dann ist der erste Gedanke von Leuten, die vielleicht nicht damit aufgewachsen sind, eher ein negativer, weil sie auch als erstes Leute im Kopf haben.
Aber kannst du ein Negativbeispiel nennen? Ich meine, ich kann mich erinnern, an den Anfängen von YouTube war es noch völlig ungefährlich, die Handtaschen von Frauen zu filmen. Das war, die konnten sich stundenlang, hier, das habe ich heute drin, oder Outfit of the Day und wie das alles hieß. Dann haben sie gezeigt, am Montag sah ich so aus, Dienstag. Das ist ja noch nicht gefährlich. Wann wurde es gefährlich und was ist das heute?
Also ich glaube, es gibt da unterschiedliche Arten von gefährlich. Deswegen ist dieser Preis auch von Jahr zu Jahr länger geworden. Ich habe sehr viele Kategorien. Eine Gefahr ist sozusagen der Werbung. Also wofür mache ich Werbung? Was für Produkte bewerbe ich? Wie mache ich Werbung dafür? Ein anderes großes Thema ist Verantwortungsbewusstsein. Das fängt an von Leuten, die eine junge Zielgruppe haben und auf Twitch die eine Zigarette nach der anderen rauchen oder Instagram-Stories posten, wie sie 250 km/h über die Autobahn fahren, während sie am Handy sind. Vermeintliche Kleinigkeiten, die aber natürlich gerade bei jüngeren Menschen, die damit groß werden, so einen großen Impact haben, mit was so okay ist und welche Grenzen okay sind, die man austestet. Bis hin zu, also in der aktuellen politischen Welt, Leute, die halt Desinformationen verbreiten, Lügen erzählen und auch damit halt große Reichweiten erzielen. Also ich würde sagen, es ist eine sehr große Bandbreite an Vergehen und Problemen. Das Tolle an Social Media ist, dass jeder eine Plattform hat. So, jeder hat seinen Fernsehsender, YouTube, die Grundidee. Aber das bedeutet im Umkehrschluss auch, jeder hat die Möglichkeit, noch irgendwas hochzuladen. Und teilweise sind da eben auch Leute dabei, die nicht nachdenken oder vielleicht sogar bewusst das Ganze negativ nutzen.
Wie sieht die Bilanz 2024 für dich aus? Dieses Interview wird am 7. Dezember ausgestrahlt. Vielleicht kannst du schon mal ein bisschen hineingucken lassen, neugierig machen auf deine Preisverleihung.
Also das Jahr war, das sage ich auch in dem Video, das preisträchtigste bisher. Es gab dieses Jahr extrem viel Drama in dieser Szene. Es gab große Creator, Annie the Duck und Unge sind zwei Namen, die dieses Jahr ganz groß Thema waren, die super berühmt sind, beide mit Hunderttausenden, Millionen von Followern, wo rauskam, dass die angeblich in Beziehungen schlecht umgegangen sind mit ihren Partnerinnen, Tiere gequält haben sollen. Also ganz, ganz schlimme Vorwürfe, die irgendwie so plötzlich öffentlich wurden. Und dann die Versuche von den beiden, sich da irgendwie rauszureden, Entschuldigungen, die nicht so gut ankamen in der Community. Also da sind zwei sehr große Kanäle, dieses Jahr in Ungnade gefallen. Und dann sind so viele Kleinigkeiten, also wie gesagt, so ne, mit irgendwie am Handy sein auf der Autobahn, einer Creatorin, die ein Produkt verkauft für 336 Euro, glaube ich, sogenannte Energy Pearls, ein esoterisches Produkt, was keinerlei Wirksamkeit hat, wo über 300 Euro abgenommen werden aus der Community.
Vor allem, wo sie bestreitet, dass die Kritik berechtigt ist. Ja. Also die ist völlig überzeugt, dass das, was sie da anbietet, völlig in Ordnung ist.
Sagt aber gleichzeitig in Videos, wo sie damit konfrontiert wird, dass sie halt nicht genau sagen kann, was diese Energy Pearls machen, weil es halt Gesetze über diese Heilversprechen gibt. Also sie ist sich darüber bewusst, dass Konsumenten davor geschützt werden, dass man eben behauptet, diese Pearls würden irgendwas heilen oder sowas. Und nutzt das aber gleichzeitig. Also sie, das ist dieses perfide, finde ich, in der aktuellen Social-Media-Welt, Informationswelt, in der wir uns befinden, dass quasi eine sehr, sehr notwendige und sehr wichtige Sache, nämlich dass Medizinprodukte uns nicht Blödsinn versprechen dürfen, genutzt wird, um damit ein Narrativ zu stricken im Sinne von, ja, die da oben wollen das unterdrücken, dass ich euch die Wahrheit sage, dass ich die einzig Wahre bin, die euch heilen kann. Finde ich so, es ist eine Sache, selber dran zu glauben, es ist ein anderer sozusagen, dann auch noch Verschwörungstheorien da drum herum zu spinnen, um 336 Euro teure Perlen zu verkaufen.
Und das, meine Damen und Herren, liebes Publikum, fasst das Jahr und die Stimmung in der Szene, finde ich, ganz gut zusammen. Lassen Sie uns also hoffen, dass nächstes Jahr ein bisschen weniger Scheiße wird. Guten Abend.
Ja, und vor einer Stunde ist es online gegangen, der Anti-Web-Videopreis 2024 auf dem Kanal von Rob Bubble. Aber jetzt hier.
Mein Name ist Alexander Prinz. Ich bin vor allen Dingen bekannt als der dunkle Parabelritter auf YouTube. Ich habe noch ein paar andere Kanäle.
Zum Beispiel?
Alexander Prinz beispielsweise. Und dann noch den Eisberg, der ist ganz besonders wichtig mir persönlich, weil es da um Verschwörungstheorien geht und wie man die sozusagen dekodieren kann, was steckt da dahinter, wie sind die im Alltagsleben sozusagen verwoben, dass man solche Narrative versteht. Der Alexander-Prinz-Kanal beschäftigt sich so mit den Trends, die aktuell sind, und der Hauptkanal, der Parabelritter-Kanal, beschäftigt sich eben mit dem Diskurs über diese Entwicklung in der politischen und allgemein in der gesellschaftlichen Welt. Ja.
Wir hatten in diesem Jahr schon ein Interview per Schalte. Jetzt begegne ich dir hier bei YouTube. Aus welchem Grund wurdest du geladen? Was war nochmal das, was YouTube interessant fand an deinen Kanälen?
Naja, die massiven Aufrufzahlen können es nicht gewesen sein. Ich habe jetzt hier natürlich schon wieder gehört, dass ich da absolut deklassiert bin im Vergleich zu Brawl Star Gaming beispielsweise. Es ging vor allen Dingen darum, dass YouTube auch einen Blick auf die Trends hat, was im Jahr interessant ist und was die Leute besonders beschäftigt. Und das waren natürlich 2024 Wahlen, generell Wahlen, vor allen Dingen die US-Wahlen. Grundsätzlich, wir hatten ja derartig viele Wahlen. Ich bin eigentlich von einem Wahlthema ins nächste Thema gefallen und jetzt muss man sich schon wieder auf die Bundestagswahl vorbereiten. Es ist ein Krampf.
Wie bereitest du dich auf eine Wahl vor? Also woher kommt die Expertise? Du bist, ich sag mal jetzt eigentlich, das meine ich gar nicht so, aber du kommst eigentlich aus einem anderen Fach, nämlich der Geografie. Was?
Deutsche Geografie.
Der deutschen Geografie sogar. Was macht dich zum Experten von Wahlen?
Ich glaube, ich bin nicht Experte in Thema Wahlen, ich bin Experte im Thema Kommunikation. Also es geht vor allen Dingen darum, Zusammenhänge zu kommunizieren und darzustellen, was ja im deutschen Medienbereich sehr oft über Statistiken erfolgt. Dann nimmt man den Graphen und sagt, hier sieht man übrigens, das ist die Erkenntnis. Meistens ist das falsch, weil es gibt seltene eindeutige Erkenntnis aus einem einzigen Graphen oder einer einzigen Statistik. Da kannst du so viel, wie du willst, an deiner Magic Ball rumwischen. Das ist gut und schön, muss man aber in Relation sehen. Und wir arbeiten in den Beiträgen mit sehr, sehr vielen Perspektiven, Quellen und auch, ich sag mal, auch Haltungen, die wir in Betracht ziehen. Also was so ein Beitrag ausmacht, ist, wir steigen mit einer populären, emotionalen These ein, die gerade sehr anschlussfähig ist. Dass es sozusagen eine emotionale Reaktion im Zuschauer auslöst. Entweder positiv, jawohl, genau so sehe ich das auch, oder was hat der jetzt schon wieder gesagt? Und dann sagen wir, Leute, so einfach ist es nicht, wir schauen uns das jetzt mal genauer an und dann bauen wir sozusagen die Argumentationslinie auf der einen und die Argumentationslinie auf der anderen auseinander und zeigen, wie man zu dieser Perspektive kommt und was eigentlich die neutrale Basis dessen ist. Also beispielsweise das Video, an dem wir gerade arbeiten, da beschäftigen wir uns mit dem Kabinett von Donald Trump.
Der Ölevangelist in Trumps Kabinett. Wenn man einen Clown wählt, bekommt man einen Zirkus. Extrem unkonventionell bis geradezu verrückt. Impfgegner als Gesundheitsminister, neuer Trump-Aufreger. Nominierung schockt Experten. Trumps Geheimdienstchefin verbreitet mit Kreml-Propaganda. Der bald mächtigste Mann der Welt hat sich eine richtige Chaotentruppe zusammengestellt. Und ihr Wahnsinn wird auch uns hier in Deutschland betreffen. Also, das war zumindest auch mein erstes Fazit. Und dann habe ich mir die alle mal ein bisschen genauer angeschaut. Und chaotisch war an dieser Auswahl gar nichts. Diese Truppe als triebgesteuerte Trampel abzustempeln, ist super kurzsichtig. Denn ich glaube, Trump hatte hier eine ganz klare Strategie, die man nicht unterschätzen darf. Und deshalb schauen wir uns sein Kabinett heute mal ganz genau an.
Das ist deswegen nicht stimmig, weil dort Menschen sitzen, die in dem Bereich, in dem sie tätig sind, durchaus wissen, was sie tun. Und es gibt auch einen Grund, warum sie da sitzen. Und Donald Trump verfolgt damit auch einen Plan, einen ziemlich smarten Plan, der offensichtlich auch aufgeht. Und dieser Plan ist auch nicht so politisch rechtsradikal oder faschistoid, wie das hier dargestellt wird, sondern er hat beispielsweise die erste weibliche Chief of Staff, er hat den ersten Latino-Außenminister, also den obersten Diplomat der USA sozusagen, er hat eine Pressesprecherin im Weißen Haus, die Gen Z ist, also sozusagen direkt die junge Zielgruppe erreichen kann, was in Deutschland völlig undenkbar ist, dass man überhaupt mit jemandem spricht, der die junge Zielgruppe erreicht. Ja, und dann, wenn man sich jede einzelne Person anschaut, dann gibt es durchaus Hardliner und Positionen, die echt überhaupt sehr problematisch sind. Und jemand wie Hegseth, den kann man auch schwer verteidigen.
Kennedy ja eigentlich auch nicht, ne?
Kennedy kann man verteidigen, durchaus. Er hat natürlich diese weirden Takes, die dann beispielsweise in der Corona-Zeit, wo er dieses Narrativ der Brunnenvergiftung aufgegriffen hat, wo es dann um Corona geht, das als im Labor in China entstandene Biowaffe, die dann ausgedrungen ist und dann sozusagen besonders Weiße und also Kaukasier im Zitat, Kaukasier und Schwarze befällt, aber askenasische Juden nicht treffen würde. So, also quasi so dieses, irgendwie ist da jemand, der vor allen Dingen Weiße vergiften will. Auf der anderen Seite ist er halt jemand, der das Übergewicht und das ungesunde Essen in den Vereinigten Staaten massiv bekämpfen will. Der will Coca-Cola beispielsweise zwingen, von diesem Cane Sugar wegzugehen. Also es sind durchaus sinnvolle Ansätze, die von Personen, die im öffentlichen Kontext sehr kontrovers diskutiert werden, kommen. Ja, also es gibt da Leute, die besonders negativ sind, und dann gibt es wieder Leute, die sind besonders positiv. Und es gibt Leute, die sind vor allen Dingen für die Hardliner-Perspektive sehr interessant. Zum Beispiel die Senatorin von die Gouverneurin von South Dakota. Die ist absolute Hardlinerin und bekannt dafür, dass sie ihren Hund erschossen hat. Auf der anderen Seite hat sie eine Wiederwahl geschafft in diesem Bundesstaat. Die Politik entspricht dem, was sozusagen der Hardliner-Trump-Fan feiert. Und auf der anderen Seite ist die Person, die er jetzt zur UN schickt, eine, die auch bei den gemäßigten Republikanern sehr gut ankommt. Also er bedient ganz unterschiedliche Perspektiven, und er hat auch Profis in seinem Team, die auch von Außenstehenden als also wohlwollend betrachtet werden. Ja, Marco Rubio ist beispielsweise so eine Person, oder der jetzt sozusagen sich um die Finanzen kümmern soll in Zukunft. Natürlich ist er auch ein Milliardär, ne? Und natürlich hat er auch seine Haltung, und die mag einem jetzt politisch vielleicht nicht passen. Aber mal abgesehen von dem eigenen Parteiproporz kann man sagen, es sind nicht nur Wahnsinnige oder Gefährliche, und vor allen Dingen sind höchstwahrscheinlich keine Faschisten da. Also bei dem Hexef wäre ich ein bisschen vorsichtig, das ist wirklich eine problematische Person. Aber ob der am Ende tatsächlich auch durchkommt, dass die beiden Kammern, auch wenn Trump da die Vorherrschaft sozusagen errungen hat, ob der da durchkommt, ist ja nochmal eine andere Frage. Vielleicht ist das auch wieder so ein Mittelfinger ans Establishment, zu sagen, was wollt ihr tun? Ja?
Passiert das auf deinem Funkkanal, was du da gerade jetzt angekündigt hast?
Genau. Das ist im Endeffekt die Tiefe der Analyse, die wir auf dem Hauptkanal durchführen.
Seit März 2024 bist du bei Funk. Du warst vorher ein erfolgreicher YouTuber. Ich nenne das jetzt mal so. YouTuber klingt so ein bisschen, weil es da alles gibt, ne? So ein Überbegriff. Du hast zielgerichtet den Weg zu Funk gesucht, weil...
Ja, das stimmt nicht. Da würde ich jetzt mal hier kurz einhaken. Die Funk ist ja zu mir gekommen und hat mich über Jahre beschwatzt. Ja.
Das ist okay, so. Aber ich meinte, in der Erklärung, die du dann uns transparent gemacht hast, war, dass du deswegen weich geworden bist, also dann doch zielgerichtet dem Angebot gefolgt bist, weil du eine gewisse Erschöpfung und Überforderung gespürt hast. Und dir war auch wichtig die soziale Sicherheit oder zumindest ein Businessplan, der dich aus den schlaflosen Nächten hat dann doch führen können. Also da gab es dann wieder Licht am Horizont. Und ist das aufgegangen durch den Rundfunkbeitrag, wo du jetzt ruhiger schläfst?
Nein. Nein, hat nicht funktioniert, weil was man unterschätzt, ist der organisatorische Aufwand, der dann dahinter steckt, der kommunikative Aufwand, weil man ja dann mit, also zwei Teams sozusagen, das ausbaldowern muss. Ich habe jetzt mehr Mitarbeiter, die koordiniert werden müssen. Wiederum unsere Anspielpartner beim MDR und wiederum bei Funk, die natürlich auch mit Quellen checken und Texte abnehmen und so. Das muss alles koordiniert werden. Dadurch hat man jetzt auch einfach zeitlich einen Druck, diese entsprechenden Deadlines einzuhalten, die man vorher natürlich nicht hatte, weil man sich gedacht hat, na komm's hier, komm's da. Wenn es rauskommt, kommt's raus. Und jetzt sind halt viele Tagesabläufe davon abhängig, dass gewisse Arbeitsprozesse zu einem gewissen Zeitpunkt fertig sind.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.